Die heutige Predigt, ich muss sagen, es ist, glaube ich, ein bisschen mit mir durchgegangen. Ich habe einen Artikel gelesen in der Welt, also diese Zeitschrift Die Welt in der Online-Ausgabe, der ist schon ein bisschen älter auch gewesen und der hat mich so, ja, so bewegt und dann habe ich das ja so mit eingebracht. Und ja, die heutige Predigt trägt den Titel Wachstum um jeden Preis? Fragezeichen. Und sie hat auch einen Untertitel. Der Untertitel ist Jan Müller hat genug. Jan Müller werden wir noch ein bisschen besser kennenlernen. Hat also nichts mit der Familie Müller zu tun. Robert, ich gucke da mal in deine Richtung. Außer es gibt einen Jan. Kennst du einen Jan Müller? Bestimmt, ne? Nein, kennst keinen Jan Müller. Okay. Ja, ich beginne mal. Die Wirtschaft muss wachsen. Wachsen, wachsen, wachsen. Das sagen Politiker aller Parteien. Jetzt gerade auch wieder zur Bundestagswahl, wenn man sich den Koalitionsvertrag anschaut, auch da steht das wieder drin. Und ich frage mich, oder auch dieser Artikel fragte sich, wozu eigentlich? Die Bettdecke ist gefaltet, die Hemden sind gebügelt, die Bücher stehen akkurat im Regal. 14,4 Quadratmeter Ordnung. Das ist das Zimmer von Jan Müller. Jan Müller ist 18 Jahre alt. Er mag Stefan Raab und den 1. FC Köln. Er liest gerne Harry Potter und sagt, ich blicke positiv in die Zukunft. In wenigen Monaten macht er sein Abitur. Wenn alles gut geht, hat er danach noch ungefähr 60 Jahre vor sich. Mindestens. Jan gehört zu den ersten Jahrgängen, die nicht mehr zur Bundeswehr müssen. Sein Vaterland wird ihn trotzdem brauchen. Jan Müller muss Deutschland neue Kraft geben, neuen Schwung und neue Energie. Wie macht er das? Er muss viel, viel, viel einkaufen. Europa braucht mehr Wirtschaftswachstum, so Angela Merkel. Die Wachstumsraten unserer Volkswirtschaft müssen weiter steigen, Per Steinbrück. Jetzt gilt es, das Wachstum zu stabilisieren, Rainer Brüderle von der FDP. Und wir müssen das für Wirtschaftswachstum sorgen, sagt sogar linken Parteichef Bernd Rieksinger. Jürgen Trittin hat auch noch was dazu zu sagen gehabt, und zwar, wir brauchen eine Wachstumsstrategie. Es ist der Refrain der Finanzkrise, der Eurokrise, der Schuldenkrise und eigentlich jeder anderen Krise, die wir so kennen in unserer Gesellschaft. Mehr Umsatz, mehr Gewinn, mehr Wachstum. In jedem Industrieland ist er zu hören. Politiker jeder Couleur wollen das Unternehmen ihres Landes von Jahr zu Jahr mehr Autos, mehr Zahnbürsten, mehr Fernseher, mehr T-Shirts, mehr Schreibtischstühle produzieren. In 5 Jahren, in 10 Jahren, in 20 Jahren immer mehr. Eines gerät aber manchmal in Vergessenheit. Damit die Wirtschaft wächst, muss irgendjemand auch all diese Sachen kaufen. In 5 Jahren, in 10 Jahren und auch in 20 Jahren. Und das wird dann wohl unser Jan Müller sein müssen. Dazu ist zu sagen, Jan Müller gibt es gar nicht. Oder genauer, ihn gibt es schon. Tausendmal, viele tausend Male, denn er ist der typische deutsche 18-Jährige. Ein Musterknabe sozusagen. Jan Müller heißt Jan, weil dies der häufigste Vorname in Deutschland ist oder in seinem Jahrgang ist. Er wohnt in Nordrhein-Westfalen, weil in Nordrhein-Westfalen die meisten 18-Jährigen wohnen. Er ist Kölner, weil Köln die größte Stadt in Nordrhein-Westfalen ist. Und er wohnt bei seinen Eltern, weil in der Regel 18-Jährige das so tun. Man hat sogar sein Zimmer nachgebaut. Man hat Möbel hineingestellt und Deutschlands häufigste Tapete an die Wand geklebt. Die Raufasertapete Erfurt 52, mittlere Körnung. Die Tapete ziert einen Stadtplan von Manhattan, weil sich Jugendliche typischerweise Bilder ihres Sehnsuchtsorts an die Wand hängen. Und das ist nach wie vor meistens New York. Man hat eine Postkarte von Jans erster Freundin neben den Schreibtisch gepinnt. Und man hat einen alten Teddybären, bei mir ist es ein Hund, unter die Bettdecke gestopft, weil sich Jan trotz allen Erwachsenwerdens noch nicht so recht von seinem ersten Kuscheltier trennen kann. Die Frage ist, hat Jan genug? Es gibt einen Mann, der glaubte, die Antwort auf diese Frage zu kennen. Er stellte sich den Menschen als ein unersättliches Wesen vor. Er nannte ihn Homo economicus. Der Mann war der italienische Ingenieur und Soziologe Vilfredo Pareto. Er lebte von 1848 bis 1923 und nannte sich selbst ein Wissenschaftler von eiskalter Neutralität. Pareto zeichnete den Homo economicus als ein vom Gefühl des Mangels erfülltes Geschöpf, so das Zitat, getrieben vom Wunsch, immer noch mehr Besitz anzuhäufen. Ende des 19. Jahrhunderts, als Pareto an seinen wichtigsten Schriften arbeitete, hieß ein typischer deutscher Jugendlicher wahrscheinlich nicht Jan, sondern er Wilhelm, wie einst der Kaiser. Seine Lebenserwartung betrug nicht 80 Jahre, sondern vielleicht 45 und morgens um 6 ging er garantiert nicht in die Schule, unser kleiner Wilhelm, sondern er ging in die Fabrik, um dort 10 bis 11 Stunden zu arbeiten. Abends kroch er in sein Bett, in seiner schmalen Kammer, die er sich mit seinen Eltern und seinen Geschwistern teilte. Er besaß ein paar Hemden, ein paar Hosen, eine Jacke, ein paar Stiefel, ein Stück Seife und vielleicht, wenn alles gut gelaufen ist, einen Sonntagsanzug. Es ist nicht abwegig anzunehmen, dass ihm das vielleicht nicht zufriedengestellt hat. Rund 120 Jahre später kann man in Jan Müllers Zimmer sitzen und den Besitz eines 18-Jährigen von heute auf sich wirken lassen und diesen bestaunen. Ein Flachbildfernseher, 32 Zoll. Ein Computer mit Monitor, zwei angeschlossene Lautsprecherboxen, ein Kopfhörer, ein Smartphone, ein CD-Radio, Kassettenrekorder, eine Playstation für Videospiele mit integriertem Blu-ray-Player, eine Wii-Konsole, eine tragbare Playstation, mit der man auch unterwegs spielen kann, außerdem ein Bett, ein Kleiderschrank, ein Schreibtisch, ein Stuhl, ein Taschenrechner, ein Funkwecker, zwei Fußbälle, ein Basketball, ein Volleyball, ein Rucksack, ein Globus, mehrere Paar Sportschuhe von unterschiedlichen Herstellern, sowie Hemden, Hosen, Jacken, Bücher, Spiele, Stifte, CDs und DVDs. Ja, der typische 18-Jährige der Zukunft, wir nennen ihn mal Leon Müller, müsste also zum Beispiel ein doppelt so teures Bett in sein Zimmer stellen, einen doppelt so teuren Fernseher oder gleich zwei Betten oder zwei Fernseher oder zwei Schreibtische und sechs Videospielkonsolen. Aber das wäre ihm wahrscheinlich zu blöd. Niemand braucht zwei Schreibtische und sechs Spielekonsolen. Um diesen Verzicht auszugleichen, müsste er von anderen Dingen umso mehr kaufen. Sonst wird das nichts mit 3% Wirtschaftswachstum, was wir immer so anstreben hier in Deutschland. Er müsste sich dann, sagen wir mal, viermal so viele Kleidungsstücke kaufen, fünfmal so oft zu McDonald's gehen und sechsmal so oft ins Kino, am besten siebenmal so oft ins Fußballstadion, was bei Köln relativ schwierig ist, weil die jetzt in der zweiten Liga spielen. Aber irgendwann muss Leon Müller ja auch nochmal für die Schule lernen und vielleicht schlafen. Es ist also nicht abwegig anzunehmen, dass das irgendwie nicht funktioniert. Wilhelm Müller, unser 18-Jähriger aus dem Kaiserreich, hatte ökonomisch gesehen zwei Funktionen. Er war Arbeiter und er war Konsument. Das heißt, wenn er ein Laib Brot gekauft hat, dann hat er das gekauft, um es aufzuessen. Wenn er sich eine Hose gekauft hat, hat er die gekauft, um sie zu tragen, bis sie kaputt war. Im Jahr 1901, Wilhelm Müller schuftete wahrscheinlich gerade in seiner Fabrik, da knipste 9000 Kilometer weiter westlich in der Feuerwache des Städtchens Livermore in Kalifornien irgendjemand das Licht an. Ich habe es letztens bei Galileo gesehen, die gerne Galileo schauen, haben das auch gesehen. Und dieses Licht leuchtet noch immer. Die Glühbirne von damals brennt am Stück seit 112 Jahren. Es ist die älteste noch funktionierende Glühbirne der Welt. Hängt in der Feuerwache, wenn man das sehen konnte, so ganz oben. Und man hat so eine Leiter aufgebaut, dann kann man da hochgehen, die sich angucken. Diese Glühbirne wird auch nicht mehr abgestaubt, aus Angst, dass sie dann kaputt geht, um diesen Rekord nicht zu gefährden. Und es gibt so eine Webcam, die immer auf diese Glühbirne gerichtet ist. Man kann sich das also auch online anschauen. Ja, die älteste noch funktionierende Glühbirne der Welt. Alle Lampen könnten so lange halten. Der Glühdraht, der muss nicht durchschmelzen, technisch gesehen. Ich habe mir das mal erklären lassen. Und allerdings würden die Hersteller dann kaum noch Birnen verkaufen. Also sprachen sie sich ab, das war 1924, und machten den Draht zur Sollbruchstelle. Die Ingenieure entwickelten nicht bessere, nein, sondern schlechtere Glühbirnen. 1941 flog dieser Pakt auf, der hieß damals Phoebus-Kartell, und er ging in die Geschichte ein. Die kurze Lebensdauer aber blieb bei den Glühbirnen. Jan Müller kennt das heute gar nicht anders. Auch Jan ist Konsument. Aber das Wort passt nicht mehr. Die Deutschen verbrauchen nicht mehr, was sie kaufen. Jedes Jahr werfen wir hier 6,7 Millionen Tonnen Lebensmittel in den Abfall. 800 Tonnen Kleider in den Container. 1 Million Tonnen veraltete oder defekte, oftmals aber noch reparable Handys, Computer, Fernseher, CD-Spieler und Laserdrucker auf den Schrotthaufen. Jede Glühbirne, die frühzeitig erlischt, jede Ware, die weggeworfen wird, schafft also Platz für neue Einkäufe. Jan Müller besitzt drei Deosprays, verschiedene Deosprays. Er hat sie sich gekauft, weil er Angst hat zu stinken. Klar, einerseits. Aber andererseits auch, weil da dieser Schriftzug auf den Dosen ist. Da ist dieser schöne Schriftzug, den man aus der Werbung auch kennt, Axe. Das ist die Marke mit den witzigen Werbespots, in denen ziemlich durchschnittliche Jungs immer aufgrund ihres Geruchs die besten Mädels abkriegen. Er hat sich diese Dosen nicht ins Bad gestellt. sondern ins Bücherregal. Wilhelm Müllers materieller Besitz umfasste 20 Gegenstände, vielleicht 30. In Jan Müllers Zimmer dagegen befinden sich knapp 500 verschiedene Produkte, unter anderem diese 3D-Sprays. Vergleicht man diese Zahlen, sieht es so aus, als hätte der Kapitalismus, als hätten die Leute von heute nur noch Materielles im Kopf. Als habe der Kapitalismus die Menschen verdinglicht. In Wahrheit aber hat er die Dinge vermenschlicht. Er hat es fertiggebracht, Waren zu emotionalisieren und über ihren reinen Nutzen hinaus mit Wert aufzuladen, mit Status, mit Prestige. Jeder von uns kann mal darüber nachdenken, wo er das selber auch bei sich wiederfindet. Ich glaube, so richtig frei ist davon wahrscheinlich niemand von uns. Er hat es geschafft, aus einem simplen Deo-Spray ein Schmuckstück zu machen, das man sich repräsentativ ins Bücherregal stellt. So hat der Kapitalismus dafür gesorgt, dass die Wirtschaft weiter und weiter wuchs. Auch dann noch, als Wilhelm Müller schon längst keinen Hunger mehr litt. Die Frage ist doch, und die drängt sich auf, wie weit lässt sich dieser Prozess fortführen? Wird sich der 18-jährige Leon Müller in 25 Jahren womöglich nicht nur Deo-Sprays ins Regal stellen, sondern auch Zahnbürsten, Rasierschaum oder vielleicht sogar Toilettenpapier? Wird er sich alle 4 Wochen eine neue Jeans kaufen, weil die alte ihm das Gefühl gibt, schlecht auszusehen? Wird Leon in 25 Jahren doppelt so viel einkaufen wie Jan heute? Eine mögliche Antwort ist ja. Menschen werfen alte Sachen weg, besorgen sich Neues, kaufen zum Beispiel eine Jeans oder 2 oder 20 und wählen aus zwischen Regular Fit, Slim Fit, Comfort Fit, Loose Fit, Baggy Bootcut, zwischen Unwashed, One Wash, Sand Washed, Stone Washed, Double Stone Washed, Stone Bleached, Acid Washed, Bomber Washed, Navy Washed, Used Look und Destroyed Look. So, Wahnsinn. Auch wir Christen sollten uns darüber nicht moralisch erheben. Das System funktioniert ja. Der Kunde wünscht, der Kapitalismus erfüllt. Der Mensch ist unersättlich, so wie das Modell des Homo economicus es vorsieht. Der immerwährende Drang nach mehr erzeugt immerwährendes Wachstum. So ist es und so wird es bleiben. Das ist eine durchaus plausible Theorie. Sie hat nur einen Fehler. Ich glaube, dass sie nicht zu den Fakten passt. Nicht mehr. Denn Jan Müller hat langsam genug. Jahrzehntelang brachten es die Unternehmen fertig, mit neuen Produkten neue Märkte zu erschließen. Ihre Ingenieure erfanden Kühlschränke, Autos, Fernsehgeräte, Videospiele. Etwas, das die Welt nicht oder so nicht kannte. Nach solchen Dingen suchen sie auch heute, angestrengter denn je. In praktisch allen hochentwickelten Volkswirtschaften der Welt hat der Kapitalismus an Kraft verloren. Egal ob USA, Japan, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada, Schweiz oder Österreich, die Wachstumsraten sinken. Langsam, klar, aber unaufhaltsam. Das System verliert an Energie. Vor kurzem lief im Fernsehen ein Film über einen chinesischen Müllsammler. Der Mann stopfte Plastikflaschen, Blechdosen, Kupferdraht in riesige Säcke. Also das, was wir wegwerfen. Das Zeug verkaufte er an einen Zwischenhändler, der wieder an einen Zwischenhändler und der wiederum an einen Zwischenhändler. Der es dann weiterverkauft an Unternehmen, die sie einschmelzen. Wenn der Müllsammler mit dem Müllsammeln fertig ist, arbeitet er weiter. Er hilft dann auf Baustellen und bei Umzügen in Fabriken und Firmen. Abends kriecht er in sein Bett, das er mit seiner Frau und seinen Kindern teilt. Er lebt heute noch ein Leben, das dem des deutschen Fabrikarbeiters Wilhelm im Kapitalismus des Kaiserreichs gleicht. In dem Film sagte der Müllsammler sinngemäß, ich arbeite hart, damit es meinen Kindern einmal besser geht. Das ist seine Lebenseinstellung. Auch Jan Müller hat eine Lebenseinstellung, man hat ihn befragt und der lautet, Spaß und Freude dürfen nicht zu kurz kommen. Jan Müller hat nämlich genug. Wirtschaftswachstum erhöht das menschliche Wohlergehen, aber nicht auf ewig. Viel stärker als der Wohlstand ist in Deutschland in den vergangenen Jahren die Erschöpfung gewachsen. Selbst das Wasser zeigt schon Spuren der Müdigkeit auf. In Flüssen und Seen sammeln sich Reste der Antidepressiva, die jenen Menschen verschrieben werden, die dem Druck der Arbeitswelt nicht mehr standhalten. Früher hätten sie vielleicht an etwas gedacht, das ihnen fehlt und das sie sich dank der ganzen Maloche einfach mal hätten leisten können. Sie hätten durchgehalten und heute fehlt vielen nicht nur das materielle Ziel. Man hätte Wilhelm Müller gefragt, was für ihn zu einem guten Leben gehörte. Dann hätte er vermutlich geantwortet, eine neue Hose, ein schönes Stück Fleisch, ein eigenes Bett. Wenn man heute Jan Müller fragt, Und wenn man mich fragt, dann ja, sagt man, dass man eine Familie möchte und genug Zeit für sie. Lebensqualität. Auf Neudeutsch nennt man das Work-Life-Balance. Man kann sagen, Jan und Wilhelm Müller haben gemeinsam, dass sie Bedürfnisse haben und dass das wohl nie aufhören wird. Und es gibt immer etwas, das der Mensch braucht, was ihm fehlt und ja, sei es noch so subjektiv. Aber es sind immer seltener Produkte, die man kaufen kann, denn Jan Müller hat genug. Jetzt fragst du dich vielleicht, was das mit unserem Glauben zu tun hat und mit dem Grund, warum wir hier sind und worüber wir sprechen und ja, was wir versuchen, in unser Leben zu führen. Du und ich, wir leben in dieser Welt. Das kann man nicht ändern, das wird sich auch nicht mehr ändern. Wir leben genau in diesem Kapitalismus, von dem ja, wir gerade sprechen. Eine Welt, die immer schneller wird, immer hektischer wird, immer lauter wird. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe den Eindruck, dass das die Menschen oft überfordert. Menschen wissen nicht mehr genau, worum es überhaupt geht, wie das alles funktioniert und wie die Gesellschaft zusammenhängt. Und die Medien tragen ihren Teil dazu bei, dass man nicht mehr genau weiß, was stimmt jetzt, was stimmt nicht. Und oft ist man auch selber schuld, dass man 2 oder 3 Telefone hat, dass man ja, sich einfach auch keine Zeit mehr nimmt, über Dinge in Ruhe nachzudenken. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, wir wechseln uns immer ab, was den Wocheneinkauf angeht. Und ich war mal wieder dran und war einkaufen. In der Regel läuft das immer sehr hektisch ab, weil ich eigentlich gar keine Zeit habe und Einkaufen sowas von überflüssig ist. Aber irgendwie habe ich mir gedacht, du nimmst dir mal die Zeit und habe mich mal an eine Ecke gestellt. Ich habe mich mal 10 Minuten im Kaufland an die Ecke gestellt, an so ein Regal und habe den Leuten mal ins Gesicht gesehen. Einfach nur, die dachten wahrscheinlich, ich bin bekloppt, aber ich habe mich da einfach hingestellt, meine Uhr gestellt und habe gesagt, 10 Minuten nimmst du dir Zeit und guckst dir die Leute mal an. Und ihr müsst das mal machen, das ist irgendwie erschreckend. Das ist so, das Leben dieser Menschen ist, zumindest so sieht es aus, von Hektik geprägt, von Stress. Da lächelt keiner, das sind alles nur so mürrische Blicke. Ich weiß nicht, manchmal habe ich auch das Gefühl, dass das schon fast so ein Krankheitsbild ist, so hektisch und die Leute zucken irgendwie so komisch. Also das war wie in so einem ganz schrecklichen Film. Also man muss sich wirklich mal die Zeit nehmen, auch dann Umgang mit Kindern. Ich meine, ich habe jetzt keine Kinder, von daher rede ich wie der Blinde von der Farbe, aber da werden also Kinder angeschrien, die gar nicht mehr reagieren, weil sie es gewohnt sind, dass sie angeschrien werden. Ja, und irgendwie, das ist ganz schlimm. Also diese 10 Minuten, die muss ich wirklich sagen, die haben mich so ein bisschen nachdenklich werden lassen, weil ja, das war jetzt ein ganz normaler Laden hier in Lippe mit ganz normalen Leuten. Und ich war jetzt nicht irgendwo in New York in der Bronx einkaufen, sondern schon hier ganz normal in unserer schönen ländlichen Region. Ja, was will mir das sagen? Jetzt haben wir, wenn wir so die Bibel lesen, wenn wir unsere Betrachtungen machen, wenn wir diskutieren untereinander, dann haben wir ein ähnliches Phänomen im Bereich des Glaubens. Und zwar dieser Begriff Wachstum im Glauben. Jetzt wollen wir keine 3% erreichen und jetzt wollen wir auch nicht besonders, ja, ich sag mal, die Gesellschaft nach vorne bringen durch unser Wachstum im Glauben, aber es drängt sich schon der Gedanke auf. Oh nein, schon wieder dieser Leistungsdruck. Mehr tun, mehr spenden, mehr Zeit opfern, mehr Termine wahrnehmen, die einem nicht gefallen, mehr von Haus zu Haus gehen und Flyer verteilen. Diese Liste könnte ich noch unendlich so weiterführen. Wer im Glauben wachsen will, der muss die Wachstumsbedingungen einhalten. Sicherlich hat jeder schon mal gesehen, wie ein Kamin angezündet wird. Zuerst flackert die Flamme ganz klein und empfindlich. Wenn man zu schnell die Tür aufreißt oder irgendwie das falsche Holz genommen hat, ist sie schon wieder verschwunden. Der Kamin muss erst richtig eingestellt werden. Die richtige Luftzufuhr, das Holz muss richtig geschichtet sein, trocken genug sein und so weiter und so fort, bis die Flamme beständig ist. Erst dann wird es warm und gemütlich. Wenn man Christ geworden ist, flackert die Begeisterung manchmal ebenso groß auf wie im Kamin. Aber es fehlt manchmal die Beständigkeit im Glauben, die sich nicht durch Alltagsprobleme oder Schicksalsschläge auslöschen lässt. Wie ein Kamin brauchen auch wir Christen die richtige Einstellung. Da geht es nicht um Sauerstoff, da geht es auch nicht um trockenes Holz, sondern da geht es um andere Dinge. Im Neuen Testament wird dafür oft der Ausdruck Buße verwendet. Buße total unpopulär. Ich habe mal mir den Spaß gemacht und meinem Kollegenkreis gefragt, was sie unter Buße verstehen. Erstmal ist das gar nicht mehr so, ja, gar nicht mehr so bekannt, der Begriff so richtig. Und ja, unter Büßen verstehen die Menschen in der Regel für eine Schuld zu leiden. Ja? Also, dass man irgendwas falsch gemacht hat und man muss sich dann selbst geißeln. Aber das ist irgendwie, finde ich, zumindest ein unbiblisches Konzept. Für unsere Schuld hat Jesus Christus gelitten. Die Strafe lag auf ihm. Ich lese aus Jesaja 53, Vers 4 und 5. Jesaja 53, Vers 4 und 5. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. So viel zur guten Botschaft des Christentums. Wir leiden nur noch unter der Folge der Schuld, aber sie ist durch Jesus vergeben. Buße bedeutet in Wirklichkeit die Änderung des eigenen Sinnes. Gott bittet uns also, ändere deinen Sinn, ändere deine Einstellung, ändere deine Sicht aufs Leben, deine Sicht, wie die Welt funktioniert, wie du dich in ihr bewegst und wie dein Herz Dinge aufnimmt, die an dich herangetragen werden. Diese Einstellungsänderung beschränkt sich nicht allein auf den ersten Schritt im Glauben. Sie ist vielmehr ein lebenslanger Prozess. Immer wieder müssen wir unsere Einstellung am Wort Gottes überprüfen und sie gegebenenfalls auch korrigieren. Und zwar unsere Einstellung gegenüber Gott, hier bleiben die meisten Christen leider stehen, unseren Mitmenschen und selbst und auch dem Leben an sich und auch wie eine Gesellschaft funktioniert. Gerade wenn negative Gedanken sich in uns breit machen, ja, und da sind und die Gefahr droht, dass unsere Freude erstickt wird, ist es notwendig, unsere Einstellung erneut zu überprüfen. Wechseln wir das Bild. Man wird nicht als erwachsener Christ wiedergeboren, sondern ist am Anfang ein Kleinkind im Glauben. Wodurch wachsen Kinder? Wie können sie groß, stark und gesund werden? Sicherlich nicht dadurch, dass sie sich anstrengen, größer zu werden. Beziehungsweise sie oder die Eltern müssen einfach versuchen, die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Voraussetzungen für Wachstum und Leben. So verhält sich das auch für das Wachstum im Glauben. Wir müssen die Voraussetzungen für geistliches Wachstum einhalten, die wir alle in der Bibel finden können. In 1. Thessalonicher 5, Vers 17 steht, hört niemals auf zu beten. Beten. Das ist die erste Voraussetzung, die mir eingefallen ist. Man kann es mit dem Atmen vergleichen. Wer aufhört zu beten, wird irgendwann geistlich ersticken. Wie jemand, der nicht mehr atmet. Beten heißt auch regelmäßig beten. Nicht nur in besonders schlechten oder besonders guten Zeiten als Dank, sondern regelmäßig. Da kommt es nicht darauf an, ob immer morgens, immer abends oder immer nach Feierabend um 4:30 oder 5:30 oder 6:30, sondern regelmäßig. Das Leben soll ein Gebet sein. Man kann während der Autofahrt beten, so mache ich das ganz gerne. Oder immer dann, wenn einem danach ist. Die zweite Wachstumsvoraussetzung steht in Matthäus 4, Vers 4. Aber Jesus wehrte ab. Nein, denn es steht in der Heiligen Schrift. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von allem, was Gott ihm zusagt. Lesen in der Bibel. Man kann es mit dem Essen vergleichen. Wer nicht mehr in der Bibel liest, wird allmählich geistlich verhungern. Manche schleppen sich mit Notrationen durchs Leben, die sie aus der Predigt im wöchentlichen Gottesdienst mitnehmen. Aber starke Christen werden sie damit kaum werden. Und fairerweise muss man sagen, heute gehen die Ausreden aus. Jeder von uns hat ein Smartphone, auch Jan Müller. Und über eine App kann man sich immer die Bibel runterladen, kostenlos und für jedermann zugänglich. Ja, und es gehen die Ausreden aus. Ich kann immer da reinschauen. Immer, egal wo ich bin. Auf der Arbeit, im Büro, im Bus, im Zug, auf Klo. Völlig egal, ich kann immer in die Bibel schauen. Eine weitere Voraussetzung ist Vertrauen. Vertrauen auf die Zusagen Gottes. Ich lese Psalm Vers 37, 5 bis 7. Vertraue dich dem Herrn an und sorge dich nicht um deine Zukunft. Überlass sie Gott, er wird es richtig machen. Dass du ihm treu bist, wird dann keiner mehr leugnen können. Dass du Recht hast, wird für jeden sichtbar sein. Sei geduldig und warte darauf, dass der Herr eingreift. Entrüste dich nicht, wenn Menschen böse Pläne schmieden und ihnen dabei alles gelingt. Vertrauen kann man mit Ruhe vergleichen. Wer sich nicht mehr vertrauensvoll Gott ausliefern kann, wird ruhig auf seine wer sich nicht mehr vertrauensvoll Gott ausliefern und sich ruhig auf seine Hilfe warten kann, verfällt nicht nur in geistliche Hektik, sondern wird eines Tages auch ausgebrannt sein. Ausgebrannt sein im Einkaufsladen des Lebens. Dann habe ich noch eine letzte Voraussetzung, Ausleben des Erkannten. So habe ich das genannt aus Römer 12, Vers 11. Bewältigt eure Aufgaben mit Fleiß und werdet nicht nachlässig. Lasst euch ganz vom Gottes Geist durchdringen und dient Gott dem Herrn. Das kann man mit der Bewegung vergleichen. Wer biblische Wahrheiten nicht in seinem Leben umsetzt, wird geistlich schwächer werden, wie jemand, der sich körperlich nicht bewegt. Die Muskulatur lässt nach, die Bänder werden schwächer und die Knochen werden brüchig. Deshalb wird ihm oft die Kraft für die Bewältigung des Alltags oder für die Lösung von Glaubensproblemen fehlen. Ich möchte schließen mit dem Gedanken, dass das die Voraussetzung für ein gesundes Wachstum sind, denen wir folgen sollten, wenn wir im Glauben stark werden wollen. Natürlich werden wir nicht unangefochten durchs Leben gehen. Das haben wir auch vorhin in der Betrachtung diskutiert. Auch erwachsene Christen haben Momente, in denen sie schwach werden. Aber dafür steht Christus ein. Er ist für unsere Sünden und auch für unsere Schwachheiten gestorben. Nicht nur unsere Vergangenheit steht unter der Vergebung und Gnade, sondern unser ganzes Leben und auch vielleicht gerade in dieser hektischen, lauten und so unglaublich komplizierten Welt. Amen.